Jo, machen wir weiter. So, der zweite Teil, nachdem wir Beleuchtungsrechnung haben, geht jetzt darum, wie können wir das verdammt schnell machen. Und wir machen das verdammt schnell mit unserer Grafikkarte. Und auf dieser Grafikkarte führen wir sogenannte Shader aus. Also das Shading, das Beleuchten, sind in dem Fall Programme, die auf einer Grafikkarte ausgeführt werden. Sie bearbeiten jeweils Teile der Rendering-Pipeline, die ihr kennt. Und mit dem aktuellen Shader Modell 5 haben wir 5 verschiedene Shader-Typen. Wir haben einmal einen Vertex-Shader, der natürlich irgendwie die Vertex-Daten verarbeitet. Wir haben einen Fragment-Pixel-Shader, der Fragmente bzw. Pixel verarbeitet. Wir haben einen Geometry-Shader, der kann Geometrien erzeugen oder verändern oder löschen. Wir haben einen Tessellation-Shader, der wie sein Name eine Tessellierung durchführt. Und wir haben losgelöst von der Rendering-Pipeline einen sogenannten Compute-Shader, der allgemeine Berechnungen auf der Grafikkarte durchführen kann. Das ist einfach nur eine Zusammenfassung. Erstmal eine Definition vorab. Man findet für DirectX die Bezeichnung Pixel und man findet für OpenGL die Bezeichnung Fragment. Wobei ich der Definition von Fragment eher Freund bin, weil sie wirklich einer Abgrenzung dient. Es ist noch nicht ein Farbwert, weil ein Pixel ist genau ein Farbwert an einer Position und ein Fragment ist ein potenzieller Pixel. Wir haben hier noch die Möglichkeit, dass noch Verdeckung stattfindet. Das heißt, dass dieser Farbwert noch sich ändert oder ganz verworfen wird. Das heißt, wir haben noch zusätzliche Informationen im Sinne der Tiefe, zusätzlich zu einer Farbe. Die Shader selbst sind historisch entstanden, natürlich um eine Beleuchtung zu berechnen, deswegen Englisch das Shading, kamen aus dem Pixar's RenderMan, das ist die Software, in der Pixar früher auch heute noch ihre 3D-Animationen erstellt und beleuchtet und anzeigt, hat heute allerdings wesentlich mehr Funktionalitäten als einfach nur einen Farbwert, zu berechnen. Sie ist elementarer Bestandteil der Computergrafik geworden, ein Shader. Es geht heutzutage in den aktuellen APIs nichts mehr ohne einen Shader. Das heißt, wenn kein GPU-Shader verfügbar ist in einer 3D-Engine, dann können wir auch nichts damit anzeigen. Früher gab es noch die sogenannte Fixed Function Pipeline, die Pipeline, wie ihr sie auch kennt, ist historisch natürlich gewachsen. Die Shader haben einzelne Funktionen davon übernommen, aber sie ist ohne Grafikkarte nicht mehr ausführbar. Das geht nicht mehr. Wie sieht diese Pipeline denn jetzt aus mit diesen Shader? Ganz oben steht der Vertex Shader, der entsprechend Vertices transformiert, Informationen zu Vertices speichert oder generiert und gibt diese an eine sogenannte Primitive bzw. Patch Assembly weiter, der Primitive erzeugt. Da wir ja jeden einzelnen Punkt einzeln quasi da durchjagen, wissen wir nicht, gehört es jetzt zum Dreieck oder gehört es zu irgendwas anderem. Das wissen wir einfach nicht. Wenn das ein Patch sein sollte, haben wir hier so einen Branch, der weggeht, der in den Tessellation Shader reingeht, später auch zu mehr, der dann wiederum in den Geometry Shader zurückgeht, wo wir diese Geometrien noch weiter erzeugen können, die unabhängig von einem Patch sind. Danach geht das in die Rasterisierung und Interpolationsschritt rein, wo die Daten interpoliert werden, bevor sie dann in den Fragment Shader gehen, der dann als Ausgabe ein Bild produziert. Der Control Shader ist hierbei nicht mit den anderen verbunden, weil er entsprechend losgelöst davon arbeitet. Man könnte also auch in einem Control Shader seine eigene Rendering Pipeline schreiben, wenn man das möchte. Welche Schritte gibt es da drin? Es gibt, wie gesagt, den Vertex Shader, der wurde im Shader Modell 1.0 schon eingeführt. Das war so der allererste, den wir hatten. Er hat die Aufgabe, früher hieß es auch TML, Transform and Lightning, die Transformation aller Vertices durchzuführen, die entsprechend in der 3D-Szene projiziert werden sollen. Das heißt, wir haben geometrische Transformationen, die durch Parameter festgelegt werden, idealerweise unsere Matrizen, die wir schon definiert haben, und wir produzieren eine Ausgabe in Normalized Device Coordinates. Das heißt, wir projizieren das in unseren Einheitswürfel. Das Wichtige dabei ist, Wir brauchen an dieser Stelle nicht die Homogenisierung manuell durchführen, sondern das wird automatisch als nächsten Schritt gemacht. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, Vertices zu verwerfen, wenn wir das denn wollen. Das können wir natürlich ausnutzen, dass wir eine Projektion ins Unendliche machen. Dann wird ein Clipping durchgeführt. Und diese Projektion ins Unendliche und das danach führende Clipping erreichen wir dadurch, dass wir die B-Komponente auf 0 setzen. IEEE macht es möglich. Division durch 0 ergibt entweder Infinity oder Not a Number. Und das ist alles größer als 1, Gott sei Dank, und bricht hier in dem Fall dann ab. Was wir auch machen in dem Vertex Shader ist in Vorberechnung für andere Shader Stages. Das heißt, wir können hier Transformationen in geeignete Koordinatensysteme durchführen. Da werde ich auch ein paar Beispiele später noch dafür bringen. Wir können auch eine Vertex-basierte Beleuchtung machen. Die Beispiele, die ihr in dem ersten Teil der Vorlesung gesehen habt, habe ich damit generiert. Und wir können einzelne Attribute für einen Eckpunkt festsetzen. Wir haben ja nicht nur die Position, wir haben ja auch Texturkoordinaten, wir haben Oberflächennormalen, wir haben Punktgrößen, wir haben Blendindizes, wenn wir irgendwelches Blending durchführen wollen. Es gibt sehr, sehr viele Attribute, eigentlich beliebig viele Attribute, das ist nur Hardware beschränkt, wie viele. Und die können wir alle im Vertex Shader generieren oder weitergeben. Und wir müssen sie weitergeben, explizit, sonst sind sie nicht verfügbar. Wie sieht das also aus? Wir haben in unserem Objektraum ein paar Eckpunkte, wir haben dazu passende Attribute, zum Beispiel auch die Binormale und die Tangente, die schieben wir in unseren Vertex-Shader rein, die mit globalen Parametern verarbeitet werden. Das globale Parameter sind eben sowas wie eine Projektionsmatrix, die für alle Punkte natürlich gleich sein sollte, sonst macht es wenig Sinn. Und das geben wir raus in unsere Normalized Device Coordinates, das sind dann die projizierten Vertex-Positionen. Der Tessellation-Shader, der als nächstes dann kommt, der wurde mit dem Shader-Modell 5 eingeführt. Ist also das Neueste, was wir haben. Wichtig hierbei ist, das ist ein optionaler Schritt. Das heißt, wir müssen das nicht machen. Wir können es auch einfach sagen, okay, ich ignoriere diesen Schritt, ich mache lieber was anderes. Wichtig dabei ist, dass er auf sogenannten Patches arbeitet. Das heißt, wir geben eine konvexe Hülle für ein Objekt an. Und innerhalb dieser konvexen Hülle dieses Objektes sind wir in der Lage, neue Eckpunkte zu generieren, die mit dieser konvexen Hülle verbunden werden. Wir erzeugen hierbei eine bestimmte Anzahl von Eckpunkten. Da gibt es zwei Parameter, die das entsprechend beeinflussen. Und die Generierung dieser Position, wo die innerhalb unserer konvexen Hülle erzeugt werden, können wir auch noch festlegen. Das heißt, wir haben eben ein Patch, das kann ein Dreieck, das kann ein anderes Polygon sein. Wir sagen, wie fein wollen wir das unterteilen? Und wir haben noch die Möglichkeit, einen Evaluation Shader anzugeben, der sagt, okay, ich möchte diesen Punkt jetzt so und so transformieren. Was dann als Resultat dann gibt, dass wir interpolierte oder feine tessellierte Objekt bekommen. Das können wir auch mit einem Geometry Shader machen. Der wurde schon in Version 4.0 eingeführt. Ist auch optional. Und hier können wir drei verschiedene Primitivtypen erzeugen, nämlich einmal Punkte, Linien und Dreiecke. Damit decken wir so ziemlich alles ab, was wir in der Computergrafik brauchen. Und das können wir dann auch noch weitergehend noch verarbeiten, indem wir Adjazenzinformationen nutzen, dass wir sagen können, okay, der Punkt vorne dran, der ist, dass wir eine entsprechende Krümmung zum Beispiel hinbekommen, dass wir eine entsprechende Ableitung bilden können. Was hierbei aber zu beachten ist, dass wir hier nur Primitive generieren, weil nach dem Geometry Shader wird direkt die Rasterisierung kommen. Und an dieser Stelle wollen wir nicht noch irgendwie nochmal in die Tessellation reinkommen. Das ist hinten nachplatziert. Der Geometry Shader ist deswegen allgemeiner und auch älter, weil er in der Lage ist, komplett neue Geometrien zu erzeugen. Das heißt, ich bekomme eine Eingabe, aber was ich damit mache, überlasse ich allein den Shader. Der Tessellation Shader hat diese Wahl nicht. Das heißt, er bekommt ein Patch rein und er muss innerhalb dieses Patches etwas machen. Er kann die Eckpunkte nicht wegwerfen, sondern er muss da drin fest seine Unterteilung machen. Ich kann das mit dem Geometry Shader auch machen, aber ist, weil er eben freier ist in seiner Wahl, langsamer. Und wie man hier sieht, kann man dieses Beispiel auch nutzen, um ein Objekt zu tessellieren. Ich könnte aber auch eine Objektkrümmung machen. Ich könnte aber auch prinzipiell hier diese Linien, die ich auf der Tessellierung sehe, auch mittels dem Geometry Shader erstellen. Das kann ich im Tessellation Shader, wie gesagt, nicht. Die Anwendung von so einem Tessellation bzw. Geometry Shader ist sehr vielfältig, wird in den aktuellen Spielen hauptsächlich aber dazu genutzt, um feinere Texturierungen und Objekte darzustellen. Das heißt, wir können mehr Details darstellen und es sieht glaubwürdiger aus. Großer Vorteil aber ist, dass wir diese Geometrieinformationen nicht vorab speichern müssen, sondern wir können kleinere Objekte auf der Festplatte speichern, laden und dann während der Anzeige uns dynamisch überlegen, wie genau möchte ich das eigentlich darstellen. Das heißt, wir haben einmal das Displacement Mapping, wir haben ein LOD, was da mit reingeht, wir können Schattenvolumen generieren, das ist auch relativ schön für den Eindruck von globaler Beleuchtung, aber wir können mit einem Geometry Shader zum Beispiel auch Partikeleffekte machen. Jetzt fehlt uns noch etwas, nämlich dass der Fragment Shader, der nach der Rasterversion Interpolation steht, der wurde schon im Shader Modell 2.0 eingeführt, dass er programmierbar ist. Der berechnet die finale Pixelfarbe und die finalen Pixeltiefe. Dafür können wir verwenden die Beleuchtungsrechnung, welche auch immer. Wir können eine Texturierung machen, wir können beliebig Werte, die wir vorher durch unsere Pipeline geschoben haben, hier drauf zugreifen in einer interpolierten Variante. Deswegen bei der normalen auch eine Normalisierung nochmal durchführen und dementsprechend sicherstellen, dass das richtig ist. Was wir auch können, wir können sagen, okay, dieser Pixel oder dieses aktuelle Fragment ist nicht sichtbar. Deswegen wollen wir es nicht weiter betrachten. Wir können also die Anzeige eines Fragmentes komplett verhindern. Es gibt die Möglichkeit, durch das sogenannte Render to Texture, das je nach API, die man verwendet, auch unterschiedlich benannt, die Möglichkeit, mehr als nur eine Farbe auszugeben. Oder auch eine Tiefe. Die können wir dann abgreifen und in einem anderen Schritt wiederverwenden. Wie sieht das also aus? Wir haben unser rasterisiertes Eingabemesh, das wir verarbeiten wollen. Wir haben dazu globale Parameter wie Lichtposition oder andere Farbwerte, Exponenten, Materialfarben, die quasi für ein Objekt statisch sind und entsprechend berechnet werden. Und wir berechnen daraus eben die Beleuchtung, damit wir wissen, wie sieht dieses Objekt denn jetzt beleuchtet aus. Der Compute Shader, der losgelöst von diesem allem steht, kam auch mit dem Shader Modell 5.0. Ist auch, weil er vollkommen losgelöst ist, natürlich optional. Und erlaubt uns hier eine universelle Berechnung auf einer GPU durchzuführen. Das hat viele, viele Vorteile, hat aber auch durchaus viele, viele Nachteile. Das wiegt sich alles jeweils auf. Wir haben natürlich, weil Shader ein Multiprozessor par excellence ist, die Möglichkeit, eine hohe Parallelisierung zu erreichen. Das heißt, wenn wir ein Problem lokal lösen können und es sehr gut parallelisieren können, können wir es auf der GPU sehr, sehr effizient lösen, weil wir viele Shader-Cores haben, die das unabhängig voneinander berechnen. Das nutzen wir oft für Physikberechnungen, indem wir zum Beispiel Punktwolkenausdehnungen simulieren. Ein N-Body-Problem lässt sich sehr schön parallelisieren, weil wir jeden Punkt unabhängig betrachten, wie das sich dann entsprechend verhält. Das ist aber nur eine. Es gibt sehr viele Anwendungen, die werden dann aber im Allgemeinen unter dem sogenannten Stichwort GPGPU zusammengefasst. Da habe ich auch noch ein paar Folien zu. Dieser Shader ist relativ einfach zusammenzufassen. Wir haben als Import Daten, wir schicken das irgendwie durch den Control Shader, der auch globale Parameter haben kann, und als Output bekommen wir bearbeitete Daten. Was auch immer wir damit gemacht haben, wissen wir nicht, interessiert uns eigentlich auch nicht, aber wir können beliebig damit arbeiten. Das hängt vom Control Shader ab, wie wir den definieren, was das jetzt dann effektiv macht. Er macht das einfach und er macht das parallel. Das ist schön. Was sind denn jetzt diese ominösen globalen Parameter? Die globalen Parameter haben verschiedene Eigenschaften, verschiedene Datentypen, die sie alle gleich haben, aber sie haben immer einen selben Constraint, nämlich sie sind zur Zeit der Ausführung des Shaders konstant. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, hallo Welt, ich ändere dich jetzt groß. Dafür brauche ich spezielle Datentypen, die jetzt auch mit Shader Modell 5 reingekommen sind, aber im Allgemeinen Standardvariablen sind für eine Ausführungseinheit immer identisch. Ist auch hilfreich, wenn wir Beleuchtung durchführen, dann ist unser Shininess-Exponent immer gleich. Die Projektionsmatrix ist auch immer gleich. Macht wenig Sinn, die nach jeder Ausführung irgendwie zu ändern. Ist eben auch ein Parallelisierungsproblem. Wir wollen das nicht irgendwie synchronisieren müssen. Das kostet viel zu viel Zeit. Was für Variablen können wir übergeben? Wir können Texturen übergeben, 1D, 2D, 3D, Cube Maps, Texture Arrays, beliebig. Das ist einfach nur eine Konglomeration von Daten, die Farbwerte repräsentieren. Nicht unbedingt Farbwerte, sondern beliebige Werte in dem Fall. Wir können Vektoren speichern, wir haben sie von 1D bis 4D. Typische Anwendungsfälle, 1D Skalarwerte. Wir haben 2D Texturkoordinaten auf einer Oberfläche. Wir haben 3D Farben, Positionen. 4D ist dann Farben mit einem Alpha-Wert, um eine entsprechende Überblendung reinzumachen, oder homogene Koordinaten. Wir haben Matrizen, und zwar in allen Zusammenstellungen von 1 kreuz 1 bis 4 kreuz 4. Kann dann je nach Anwendung auch Sinn machen oder nicht Sinn machen. Die Hardware, die hinten dran steht, warum sie auch so schnell ist, ist das Prinzip der sogenannten Streaming-Prozessoren. Vorher waren es Vektorprozessoren mit SIMD. Dann haben wir dieses Prinzip von Vektorprozessoren mit SIMD noch in den Streaming-Kontext reingemacht. Und dieser Streaming-Kontext hilft uns dabei, Folgendes zu machen. Wir haben einen Datenstrom, der geht in einen sogenannten Kernel hinein. Dieser Kernel berechnet uns Daten und wir betrachten jeweils immer nur diese Datenströme. Wir können also datenstromoptimiert arbeiten. Das ist quasi eine Pipeline. Und das ist der perfekte Ursprung, warum wir auch sagen, wir haben die Render-Pipeline, die Grafikkarte sind da rausgegangen, gerade weil wir eben dieses Datenstromprinzip haben. Wir haben eine feste Anweisung und wir schieben unsere Daten durch und lassen sie entsprechend bearbeiten. Die Vorteile, wenn wir das quasi so zusammenstecken und mit Streaming machen, dass wir auch die verknüpfen können, wir können auseinanderzweigen, wieder zusammenführen. Wir haben unterschiedliche Berechnungen, wir legen auch nicht vorher fest, wann was ausgeführt wird, sondern wir lassen das die Grafikkarte entscheiden und optimieren. Wir sagen nur, okay, ich brauche folgende Eingaben, wie du sie mir, wann du sie mir gibst, ist mir egal. Die Vorteile dementsprechend sind, wir haben einzelne Programme, wir können uns sehr isoliert auf ein Problem beschränken. Wir haben die Aufteilung und Zusammenführung der Datenströme, das heißt, wir können sehr beliebig unsere Daten verarbeiten. Und wir haben die inhärente Lokalität und Nebenläufigkeit. Das heißt, wenn wir zwei Datenströme haben, die komplett unterschiedliche Teile der Daten bearbeiten, dann können wir die auch wirklich perfekt parallel betrachten. Wir brauchen uns darüber keine Gedanken machen. Weil sie werden sich nicht beeinflussen. Sie können sich nicht beeinflussen. Wir haben hierbei aber auch verschiedene Formen der Nebenläufigkeit. Natürlich können wir komplette Datenströme nebeneinander haben. Das ist dann auf Datenlevel. Wir können es aber auch auf Anweisungsebene parallel haben. Das heißt, wir haben skalare Operationen, wie zum Beispiel das Skalarprodukt, in dem wir vier Werte von einem Vektor mit vier Werte von einem anderen Vektor oder drei Werte zusammenrechnen. Das können wir auch parallel machen. Einfach drei parallele Ausführungseinheiten oder vier, die dann entsprechend jeweils nur einmal berechnen. Das ist im Idealfall viermal so schnell. Die sind aber explizit für einen Kernel. Das heißt, innerhalb eines Kernels sind diese Instruction-Level-Parallelisierungen drin. Das können wir natürlich dann weiter rausnehmen auf die Datenlevel. Das heißt, wir haben die Bearbeitung von mehreren Daten innerhalb eines Streams. Wir fassen einfach mehrere ab und können dann sagen, okay, du berechnest den Teil, ich berechne den anderen Teil und am Ende machen wir daraus wieder einen Stream, den wir weitergeben. Das ist dann so diese blockweise Berechnung, die wir durchführen. Ich nehme die ersten 256 Elemente, der nächste nimmt die nächsten 256 Elemente und so weiter. Und dann eben auch das Task-Level, dass wir lokal einen Kernel berechnen, einen Teil der Daten, aber wir können auch einen anderen Kernel haben, der andere Daten berechnet, die sind unabhängig voneinander. Und wir finden auch relativ einfach heraus, wer von wem abhängt. Weil wir eben sagen, okay, der braucht den Input, dann wissen wir, okay, dieser Graph muss so orientiert sein, dass wir diese Daten zu diesem Zeitpunkt haben. Und wir müssen uns auch keine Gedanken darüber machen, wie wir das optimieren, sondern das wollen wir auch dem Treiber überlassen, weil das ist eine Optimierung, das sind Mikrooptimierungen, die lösen nicht das Problem. Für die Computergrafik, das war jetzt als allgemeine Streaming-Prozessor-Prinzip, haben wir Vertices und Frequente, werden jeweils unabhängig verarbeitet. Wir haben also eine Menge von Vertices, Block geht durch die Shader durch die Pipeline und dann kriegen wir irgendwann eine Menge von Fragmenten, die gehen auch unabhängig voneinander da durch. Wir können auf den Random Access Memory der Grafikkarte zugreifen. Wir können da Daten auch reinschreiben. Das ist dann auch, wie gesagt, mit Shader Model 5 gekommen, der das alles ein bisschen aufweicht und so ein bisschen versucht, aus diesem Pipeline-Prinzip wieder rauszukommen. Wie programmiert man das jetzt? Das ist ja klar, wir können immer Assembler-Code schreiben. Wenn wir die Maschinensprache oder die Prozessorsprache beherrschen, können wir dem Prozessor auch direkt sagen, was er tun soll. Das heißt, wir werden das irgendwo in einen entsprechenden Speicherbereich hineinladen, durch den Treiber idealerweise, der dann den speziellen Maschinencode zur Verfügung stellt. Das heißt, wir haben eine Assembler-Hochsprache, der macht das dann zu den Opcodes runter. Da gibt es dann auch Instruktionen, die genormt sind. Wir haben den MAD, das ist Multiply and Add. Wir haben das DOT, das ist das Skalarprodukt. Wir haben ein MUL, die Multiplikation von Registern. Wir haben verschiedene Register, die genormt sind, die vorhanden sein müssen. Aber das merkt man auch schon, okay, das geht so ein bisschen sehr auf die Hardware-Ebene runter. Da sind auch Mikrooptimierungen wieder dabei, wann ich welches Register lade und welche Elemente ich jetzt genau nehme und wie viele Register ich überhaupt verwende. Das hat man versucht, mit Shader Model 3 ein bisschen zu umgehen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt Vertex- und Fragment-Shader, die programmierbar sind in Assembler. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen weitergehen. Wir wollten eine Hochsprache. Und wir haben 3 bekommen. Schön. Das Wichtige dabei ist, alle 3 Sprachen sind sich extrem ähnlich. Wir haben natürlich einen Instruktionssatz. Wir versuchen dazu irgendwie einen Methodennamen zu definieren. Das wird natürlich sehr ähnlich sein. Wir haben zum einen GLSL, das ist die OpenGL Shader Language. Die wird von dem Active Revision Board verwaltet und auch erweitert. Wir haben HLSL, das ist die High Level Shader Language, die von DirectX oder beziehungsweise Direct3D zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben CG, beziehungsweise NVIDIA CG, das ist C for Graphics. Und von allen 3 Sprachen ist CG die es eigentlich auf den Punkt bringt. Wir wollen die Programmiersprache C für unsere Shader haben. Und so ähnlich von der Syntax sind auch alle 3 Programmiersprachen aufgebaut. Das heißt, das sind alles nur Hochsprachen, das heißt, wir haben noch irgendwo einen Kompilationsschritt, der mag trivial sein, er kann auch nicht trivial sein, aber wir bekommen an irgendeinem Punkt Assembler-Code und falls jemand sich dazu berufen fühlt, das noch besser zu machen, weil er meint, ich kann besser sein als jeder Compiler, dann kann man das auch noch handoptimieren. Also für NVIDIA CG gibt es ihn auf jeden Fall, das weiß ich. Für GLSL gibt es ein Freeverse-Projekt, ein Open-Source-Projekt, das das auch versucht. Ob das jetzt dann wirklich der reale Compiler ist, weiß ich nicht. Das hängt dann auch davon ab. So, wie gesagt, das ist in C bzw. C++ ähnlich bezüglich der Syntax. Das heißt, wir haben die Typen, werden gleich definiert. Wir haben Int, wir haben Float, wir haben Double, wir haben Half. Tolle Typ. Gibt es auch. Die Ausdrücke sind gleich, die If-Blöcke werden definiert, die Funktionen werden gleich definiert. Es ist also sehr, sehr ähnlich. Und zusätzlich, weil wir eben diese hardware-spezifischen Instruktionen haben, wie zum Beispiel das DOT, gibt es eben auch diese shader-spezifischen Funktionen schon eingebaut, wie DOT normalize cross, lerp, das ist eine linear interpolation, saturate, eine Sättigung, wir wollen einen Wertebereich zwischen 0 und 1 zum Beispiel herstellen, text2d ist zweidimensionaler Texturzugriff, und Swizzle. Okay, was ist Swizzle? Wir haben es in der 3D-Welt und der Computergrafik sehr oft mit Vektoren zu tun. Und wir wissen, Vektoren bestehen im schlimmsten Fall aus 4 Elementen. In unserer Welt. Was wir jetzt natürlich oft haben, ist, dass wir sagen, okay, ich brauche die X-Komponente, hier die Y-Komponente, hier mal ein A oder mal RGB oder so irgendwelche Subkomponenten, Subteile. Ich möchte jetzt nur die 2D-Koordinaten betrachten, ich möchte nicht Z-Wert haben, dann lasse ich einfach Z-Wert weg, brauche ich also XY. Und genau das ist das, was Swizzle uns ermöglicht. Wir können die einzelnen Komponenten zugreifen über X, Y, Z und W, R, G, B und A und S, T, P und Q. X, Y, Z, W bezieht sich hierbei auf Positionen im Raum, RGBA auf die Farben und STPQ sind die Kürzel, die man für Texturkoordinaten kennt. Gibt es auch noch verschiedene Variationen von. Was wir jetzt aber dann halt Tolles machen können, wir können zum Beispiel in dem Fall Color ist ein 4-wertiger Vektor, als 3-wertigen Vektor auffassen, indem wir schreiben color.rgb. Dann nehmen wir den Rot-, Grün- und Blau-Kanal in diesem Fall Und wir weisen dazu auch noch Werte zu, nämlich den Vektor 3, 1, 1, 0. Das geht ganz einfach. Das geht in jeder von diesen drei Hochsprachen ganz effizient, ganz einfach. Wir können aber auch in einer unterschiedlichen Reihenfolge auf diese Elemente zugreifen. Wir können zum Beispiel schreiben WX, auch vollkommen legitim. Das heißt, wir müssen das nicht gleichmäßig aufschreiben und können da auch dann wieder Werte zuweisen bzw. auslesen. Einen Vektor homogenisieren wir, indem wir zum Beispiel schreiben Position x, y, z durch Position Punkt w. Fertig. Was auch geht, ist, dass wir einen einzelnen Wert, eine einzelne Komponente wiederholen. Das heißt, wir können aus einem Skalar durch viermal, also einem eindimensionalen Vektor durch viermal x, 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 können wir einen vierwertigen Vektor davon machen. Das geht auch direkt. Das wird auch von der Hardware direkt unterstützt. Input und Output von dieser Programmierung hängt natürlich davon ab, was wir für Informationen verarbeiten wollen. Neben den Positionen, und normal gibt es, wie gesagt, sehr viele Attribute, das ist beinahe beliebig. Und wichtigster Teil, das sind auch so die meisten Fehler, die man bei der Programmierung dann hat, ist, dass man die innerhalb des Vertex-Shaders definieren muss. Man muss sagen, okay, der Vertex kriegt zwar viele Informationen rein, aber der Vertex-Shader wählt aus, welche Informationen gebe ich durch meine Pipeline durch. Wenn ich sie nicht haben will, dann lasse ich sie einfach weg. Das heißt, der Stream wird kleiner, es kann sein, dass es effizienter ist. Oder ich sage einfach, okay, ich passe das alles durch, weil hier auch entsprechende Transformationen stattfinden können, wissen wir das nicht immer. Die Ausgabe des Fragment-Shaders ist mindestens eine Farbe. Und was hier jetzt so nicht direkt steht, ist die Ausgabe eines Vertex-Shaders ist mindestens eine Position. Also das können wir auch gar nichts mehr mitmachen. Jetzt kommen wir dazu, warum die Programmiersprachen auch sich sehr ähnlich sind. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass HLSL und CG in einem Joint Venture entwickelt wurden. Sie führen tolle Sachen ein, die nennen sich Structures und Techniques. Structures ist wie aus C bzw. C++ bekannte Strukturen, inzwischen können wir auch schon Interfaces definieren, wir können virtuelle Methoden definieren, die können wir überladen und wir brauchen uns dann um die Implementation selbst keine Gedanken mehr machen. Techniques ist einfach nur ein Konglomerat von zusammenhängenden Shadern. Das heißt, wir können uns einfach sagen, okay, diese zwei Shader oder diese X-Shader gehören zusammen und sollten zusammen ausgeführt werden, weil hier bestimmte Variablen gesetzt werden, weil hier der Input entsprechend dem Output passt, etc. pp. Wir können auch mehrere Passes machen, so dieses Render-to-Texture-Prinzip. Das heißt, wir rendern mehrmals unsere Geometrien und lagern die Informationen entsprechend aus. Pass-Through-Shader sind auch möglich. Wir können also einfach sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel keinen Geometry-Shader verwenden. Das ist Default bei Geometry und Tessellation. Ich könnte das aber eben auch beim Vertex-Shader machen, wo dann als Default einfach die Eingabe-Vertex-Bit zum Ausgabe-Vertex. Wofür können wir das jetzt verwenden? Ein beliebtes Beispiel, das man oft findet, ist Bump Mapping und Normal Mapping. Das heißt, wir versuchen erstmal ohne Tessellierung eine raue Oberfläche zu simulieren. Und zwar rau nicht im Sinne von, es ist eine matte Oberfläche, sondern wir haben verschiedene Höhenstufen in diesem Element oder in diesem Objekt. Da die Veränderung der Geometrie nicht immer erstrebenswert ist, weil wir müssen ja mehr Daten produzieren, das macht nicht immer Sinn. Also wir können das vielleicht auch einfach simulieren. Versuchen wir uns darauf zu beschränken, was denn eigentlich passiert, wenn wir denn eine Oberfläche bumpy machen. Die raue Oberfläche heißt in dem Fall nämlich nichts anderes, als dass sich die Oberfläche normal ändert. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir brauchen, um eben eine Beleuchtung durchzuführen. Wir brauchen ja nicht, wo ist die Position, sondern wir brauchen eigentlich, wie ist diese Oberfläche an dieser Stelle orientiert. Und das Prinzip des Normal Mappings ist es jetzt, dass wir die Oberflächen normal in den sogenannten Tangentenraum überführen, beziehungsweise die ganzen Elemente, die wir zur Beleuchtung brauchen. Dann haben wir als Ausgangssituation, unser Fragment sitzt im Koordinatenursprung. Wir haben eine Tangente X- und Y-Achse und die normale zeigt entlang der Z-Achse. Und dann findet man so tolle Bilder wie dieses da, was eine Normal Map ist, was eine entsprechende Kodierung einer normalen auf einer 2D-Textur ist. Und Wir können hier dann entsprechend, wie auch bei dem NPR-Shader, einfach die normale rausrechnen, zurückrechnen in den korrekten Koordinatenraum von minus 1 bis 1 und können dann sagen, okay, anstatt der normale, die auf der Z-Achse nach 0, 0, 1 zeigt, nehme ich einfach das, was ich aus der Textur lese und kriege das Gefühl, als wäre dieses Objekt strukturiert. Jetzt war ich zu schnell. Dann sage ich noch kurz, wie kommt man auf so eine normale, Normal Map? Wir bestimmen diese Steigung mittels der ersten Ableitung. Klar, das ist ja, wie man das macht. Das machen wir, müssen wir halt in dem Fall für zwei Dimensionen machen. Das heißt einmal Ableitung in x und einmal in y-Richtung. Und aus dem Kreuzprodukt kriegen wir dann entsprechend aus dem lokalen Koordinatensystem wieder die normale, die wir dann auf 0, 1 mappen. Wenn wir das jetzt entsprechend anwenden, kriegen wir aus dieser flachen Wand so ein bisschen Beleuchtungsstruktur rein. Man erahnt schon ein bisschen, okay, das sieht so aus, als würden diese Backsteine ein bisschen herausstehen. Das ist jetzt bei dieser Perspektive nicht ganz gut sichtbar, aber wir haben damit auch ein sehr großes Problem, weil eine Mauer aus Backstein ist eben an den Kanten auch eingedellt. Sie ist nicht flach. Und genau das ist das Problem mit der Silhouette und die wird nicht verändert. Und das ist eben bei sehr flachen Betrachtungswinkeln das Problem. Und da gibt es auch hier natürlich Lösungsvorschläge, das ist das sogenannte Relief-Mapping. Das war noch in den Zeiten, bevor wir Tessellation Shader hatten und Geometry Shader. Das heißt, dass wir diese Tiefe bzw. diese Höhe dieser Geometrie versuchen, innerhalb des Fragmentshaders zu bestimmen. Das heißt, wir wissen, okay, hier fällt unser Lichtstrahl in das Objekt rein. Wir machen quasi ein Tracing. Wo ist denn jetzt eigentlich unsere Oberfläche? Das sehen wir hier oben. Und können dann sagen, nein, wir schauen nicht hier nach, sondern wir schauen da hinten nach. Und dafür nutzen wir dann auch, quasi um quasi diese Silhouette zu produzieren, um zu sagen, okay, hier ist quasi ein Loch in unserer Geometrie, die Möglichkeit im Fragmentshader zu sagen, dieser Pixel wird nicht gezeichnet. Das ist zum Beispiel eine Anwendung dafür. Wir können dadurch auch so etwas wie Selbstverdeckung machen. Wir sehen hier, dass diese Geometrie Schatten produziert auf sich selber, was auch nicht unbedingt einfach ist, aber dadurch, dass wir eben dieses Raytracing-Verfahren in dem Sinne vereinfacht darauf anwenden, erzielen wir das. Aber es ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Wir können das natürlich jetzt mit den heutigen Shadern ein bisschen besser machen. Das ist die Anwendung, nachdem wir eine feine Tessellierung des Objekts erreicht haben, verwenden wir das Displacement Mapping. Und hierbei ist das Displacement Mapping ganz einfach, wir verschieben die Vertices entlang einer Höheninformation, die wir irgendwo haben. Wir haben also die Struktur erzeugt und jetzt machen wir dadurch noch eine schöne Silhouette. Das heißt, wir haben nicht mehr das Problem, wir müssen irgendwie so im Fragment Shader hinten nach rumverwerken, sondern wir können das direkt einfach so machen. Was aber nicht heißt, dass dieses Normal Mapping auf einmal sinnlos geworden ist, weil wir könnten entsprechend dieses Displacement, weil das entlang der Normalen passiert, auch hier noch eine Perturbation reinbringen, was auch einen mehr Einfluss entsprechend uns gibt. Das heißt, wir brauchen diese hohe Tessellierung, um ein sinnvolles Displacement Mapping zu erreichen. Wie das etwa aussieht, sieht man hier. Was passiert, wenn wir zu wenig Tessellierung haben? Ist, dass der Höheneinfluss in diesen vier Eckpunkten nicht wirklich vorhanden ist. Jetzt machen wir eine höhere Tessellierung, dann funktioniert das schon relativ gut, bis wir dann das finale Objekt haben, wo wir eine sehr, sehr hohe Unterteilung haben. In dem Fall hier ist das mit einem Geometry Shader gemacht worden. Das heißt, wir unterteilen unsere Geometrie immer weiter, immer feinere Dreiecke und bis wir irgendwann an dem Position oder so eine feine Unterteilung haben, dass wir sagen, jetzt hören wir auf. Und das können wir rekursiv machen, indem wir einfach immer sagen, okay, jetzt habe ich die feinere Geometrie, die nehme ich als Eingabe, bitte mach das nochmal. Und je öfter wir das wiederholen, desto feiner wird diese Geometrie. Wenn wir dann die finale Position haben, also fein genug unterteilt haben, können wir jetzt sagen, okay, im Tangentenraum verschiebe ich das entlang der Normalen, das ist entlang der Y-Achse, auch hier dann wieder entsprechend vielleicht mit einem Normal Mapping, um eben dann auch Verschiebungen zu erzeugen, die eben Höhlen produzieren zum Beispiel. Zweite Anwendung, Schattenwurf. Schatten sind extrem wichtig, aber wir haben das Problem, Schatten brauchen wir Objekt-zu-Objekt-Interaktion, weil wir brauchen einen Schattenentwerfer, also etwas, was einen Schatten wirft, und wir brauchen einen Schattenempfänger, jemand, ein Objekt, das schattiert wird. Das haben wir in der Standard-Rendering-Pipeline nicht, aber wir können das simulieren, indem wir eine Szene zweimal berechnen. Wir berechnen die Szene intelligent, sage ich mal, nämlich erstmal aus Sicht einer Lichtquelle. Wie sieht unser Licht die Welt? Nachdem ich das mir gemerkt habe und weiß, wie weit von meinem Licht jeder Punkt entfernt ist, kann ich im nächsten Schritt diese Information nutzen, um herauszufinden, ist denn meine Fläche, P in diesem Fall, durch ein anderes Objekt schattiert. Wie funktioniert das? Wir haben in der Shadow Map ein Objekt, das eine geringere Tiefe zum Licht hat, als meine aktuelle Position. Ich kann ja jeweils diese Vektorenlängen einfach ausrechnen, weil ich ja genau weiß, wo ich bin. Das ist nicht sehr schwierig. Das ist einfach nur Vektorlängen berechnen und dann ist es nur noch vergleichen, wo liege ich denn? Ist mein Abstand, den ich momentan habe, größer als das, was ich in meine Tiefenkarte von meinem Licht aus gespeichert habe, muss ein Objekt im Weg sein. Ich weiß nicht, was für ein Objekt es ist, ich kann nicht sagen, welches Objekt es ist, aber ich weiß, da ist eins und aus diesem Grund sage ich, okay, ich bin schattiert. Und jetzt mache ich damit den Sonderfall der Schattierung. Das heißt, wir können in dieser toll beleuchteten Szene, das habe ich jetzt aus Wikipedia genommen, weil es einfach schön plakativ das illustriert, wir haben einmal die Szene unschattiert, dann betrachten wir die Szene aus Perspektive des Lichtes und können dann eben diese Informationen anwenden, um eben den Schatten hinter dem Objekt zu werfen, weil wir sehen, okay, da ist quasi dieses Haus im Weg, deswegen muss alles, was hinten dran ist, auf dem Boden, was auf dem Boden liegt, schattiert sein. Da ist eben irgendwas im Weg. Was wir auch machen können, ist sogenanntes Post-Processing. Post-Processing ist die Verarbeitung eines generierten Bildes. Das nutzt dann eben dieses Render-to-Texture. Wir rendern die Farbinformationen in ein Bild und wir können dann darauf einfach sagen, okay, ich berechne jetzt Informationen auf diesem Bild. Hat verschiedene Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Jedoch können wir mittels Textur auf einzelne Pixel zugreifen und wir können dann so Sachen machen wie einen Weichzeichner, einen Kantenfilter, wir können eine Farbkorrektur durchführen, wir können eine HDR-Beleuchtung machen, das war zum Beispiel in Half-Life 2, wurde das genauso gemacht. Wir können mit den neuesten Anti-Alias-Methoden von NVIDIA und AMD, die nutzen genau das. Das ist dann ein entsprechendes Coverage Sample Anti-Aliasing oder ein Morphological Anti-Aliasing, die auch nichts anderes machen, als ein Bild zu nehmen und entsprechend eine Glättung selektiv durchzuführen. Das ist also nichts anderes als ein selektiver Weichzeichner. Das heißt, dieses Bild hier zum Beispiel ist ein Produkt von einem Fragment-Shader. Was können wir noch machen? Wir können ein Geschwindigkeitsgefühl erzeugen durch den Motion Blur. Das heißt, die Idee ist es, wir summieren die letzten Farbwerte auf, der letzten X-Frames. Und das wird dann entsprechend durch die Anzahl der Frames geteilt, damit wir auch noch normale Farbwerte haben. Aber wir wissen jetzt aus Sicht der Kamera, wenn ein Objekt stationär ist, das hat sich also nicht bewegt, das war in jedem Frame an derselben Stelle, dann ist das genauso scharf, wie es vorher war. Hat es sich jedoch bewegt, dann werden unterschiedliche Farbkomponenten zusammengezählt zu dem aktuellen Zeitpunkt und es wirkt unscharf. Das ist auch als Postprozess einsetzbar. Hier mal aus den GPU Gems, tolle Buchserie, die das immer aktuelle Anwendung dazu bringt, wie man das zum Beispiel diesen Eindruck erweckt, dass man hier eine Kamera sieht, die sich über einen Boden bewegt. Das hat man natürlich im linken Bild, sieht man das gar nicht, weil zu einem expliziten Zeitpunkt ist es genau dieses Bild. Aber ich kriege nicht diesen Verwischeffekt durch eine schnelle Bewegung. Motion Blur ist eigentlich auch nur ein Effekt, den wir aus Filmen kennen. Weil so selbst haben wir das nicht wirklich, aber das ist ein Effekt, an den haben wir uns gewöhnt. Das ist genauso wie der Effekt der Schärfentiefe. Das heißt, wir versuchen hier eine Kamera zu simulieren. Wir versuchen quasi etwas abzubilden, was wir kennen. Und die Schärfentiefe beschreibt den Abstand zwischen dem nahesten und fernsten Objekt, welches scharf erscheint. Das ist quasi ein Bereich, den wir hin und her verschieben, wo wir sehen, okay, dieses Objekt erscheint scharf. Wenn es näher wäre, wäre es unscharf. Wenn es weiter hinten ist, ist es auch schon unscharf. Das ist einfach durch die Zusammensetzung der Objektivlinsen entsteht. Und wir wollen das jetzt natürlich auch mal hier für die Grafikkarte machen, weil es auch schöne Renderings ergibt. Die Frage ist also, wir wollen diesen Effekt simulieren. Wie machen wir das? Wir speichern uns, wie weit ist mein aktuelles Fragment von meiner Kamera entfernt, wie groß ist dieser Tiefenwert. Dann haben wir vorher schon berechnet, wie die Szene quasi in verschiedenen Weichzeichnerstufen aussieht. Das können wir ja auch machen, Weichzeichnen ist ja kein Problem. Und dann haben wir quasi jetzt den Auswahlprozess. Jetzt entscheiden wir, wie weit ist dieses Fragment von meiner Kamera entfernt? Ist es in meinem Scharfbereich, dann werde ich die Originalfarbe nehmen. Ist das näher bzw. weiter hinten, nehme ich je nach Distanz wieder eine weich gezeichnete Variante. Wenn man das dann anwendet, hat man dann hier verschiedene Fokalstufen, wo man dann sieht, okay, verschiedene Bereiche erscheinen scharf, andere wiederum erscheinen unscharf. Weitere Möglichkeiten, die wir machen können, wir können Kinematik machen. Kinematik ist ganz toll, weil jeder braucht irgendwie Bewegung. Einzelne statische Objekte auf Dauer anzuzeigen, interessiert niemanden. Da gibt es dann so tolle Konstrukte wie Dual-Quaternion. Das wird jetzt aber, denke ich mal, den Rahmen dieser heutigen Vorlesung bei weitem sprengen. Wir können Skinning machen, das heißt, wir positionieren Vertices anhand eines Basisskeletts, Bone Animation im Prinzip, aber nicht ganz, sondern wir wollen ja quasi die Haut oben drauf simulieren. Nachdem wir die Knochen bewegt haben, wollen wir jetzt dann auch die Oberfläche dazu anzeigen. Wir können Partikeleffekte machen, wir können Partikel erzeugen, wir können Partikel vernichten, wir können Beleuchtung mit diesen Partikeln durchführen und wir können tolle Sachen machen wie Deferred Shading. Das ist Beleuchtung als Postprozess. Hat den Vorteil, dass wir die Komplexität reduzieren von Anzahl der Objekte mal Anzahl der Lichter zu Anzahl der Objekte mal plus Anzahl der Lichter. Gehe ich jetzt aber auch nicht wirklich tiefer drauf ein. Jetzt noch kurz GPGPU. Was ist GPGPU? GPGPU steht für General Purpose Graphics Processing Unit. Und mit der Einführung in Shader Modell 4, die es ermöglicht hat, den sogenannten Unified Shader eingeführt hat, der quasi nicht mehr sagt, okay, ich bin ein Vertex Shader oder ich bin ein Fragment Shader, sondern ich bin, was immer du mich haben willst. Ich wähle mir das quasi dynamisch aus. Kann ich quasi dann auch sagen, okay, ich verteile meine Aufgaben eben anders und sage dann, berechne mir Sachen, die vielleicht nichts mit meiner Rendering-Pipeline zu tun haben. Und genau darum geht es hier in dem Fall. Gelöste Probleme mit der GPU. Fraktale ist noch dreidimensionale Information. Physiksimulation, wir können 3D-Daten nehmen und sie irgendwie verändern und können sie dann anzeigen, aber diese Veränderung selbst hat jetzt nichts mit Computergrafik zu tun. Wir können eine AES-Verschlüsselung machen, was ein sehr lustiges Paper ist. Wir können Zufallszahlen mit einer Grafikkarte generieren. Wir können Virus Signature Matching machen. Wir können Passwort-Attacken machen, indem wir entsprechendes Hashing berechnen. Und das geht auch extrem schnell, weil es auch wieder parallelisiert ist. Was haben wir für Probleme? Daten sind nicht Daten. Das kommt dann einfach an die Grundlage, dass die meisten Algorithmen natürlich nicht für parallele Verarbeitung ausgelegt sind, Art 1. Zweitens kommt hinzu, selbst wenn sie dafür ausgelegt sind, sind sie nicht für Streaming-Prozessoren auf Parallelisierung ausgelegt. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass unsere Daten, die wir üblicherweise in einer Grafikkarte verarbeiten, eben Vertices, Farben, Texturen, Vektoren etc. pp. Sind, aber eben nicht Topologie-Informationen mit 27 Dimensionen zum Beispiel. Das ist so, was man typischerweise nicht hat. Oder eine Simulation über mehrere Zeitschritte, die wir interpolieren wollen, was auch nicht ganz trivial ist. Das heißt, wir brauchen eine geeignete Konvertierung der Eingabedaten, damit wir der Grafikkarte dann sagen können, okay, jetzt weißt du wieder, was du tun sollst. Und das ist entsprechend Algorithmen und Design an dem Punkt. Und Hier muss man auch mit Zugriffsbeschränkungen wieder arbeiten, das heißt globale Parameter. Wir möchten auch nicht wieder auf globale Daten zurückschreiben, das kostet viel Zeit. Und wir wollen vor allem nicht, dass die GPU mit der CPU arbeitet, weil die CPU ist noch viel langsamer, was durchaus auch an dem Datenbus zwischen den beiden liegt. Es gibt viele Bibliotheken, die das vereinfachen und zusammenfassen. Es gibt ja, wie gesagt, auch den Compute Shader selbst, einfach so als Gesamtkonstrukt für sich. Wir haben ja einmal CUDA, das ist sehr bekannt, AMD Stream, das ist die entsprechende Antwort darauf. Es gibt Microsoft Direct Compute, was quasi der Compute Shader ist mit einer kleinen Erweiterung. Es gibt OpenCL, die Antwort von OpenGL auf CUDA und AMD Stream. Es gibt SWAST, es gibt NVIDIA Physics, was speziell auf Physik-Simulationen und Berechnungen ausgeführt ist, abgezielt ist, etc. pp. Es sind viele. Dabei sind diese Bibliotheken nicht zwingend auf die Rendering-Pipeline optimiert oder auch überhaupt darauf ausgelegt, mit denen zu interagieren. Wir wollen die Grafikkarte für etwas ganz anderes nutzen, da brauchen wir die ganze Renderer-Pipeline nicht. Das ist irrelevant. Trotzdem ist das natürlich möglich. Shader Modell 5 mit dem Compute Shader kommt hier natürlich als Superheld mitten reingesprungen und sagt, hey, du kannst das auch direkt mit den Daten machen, ich habe das jetzt zusammengefasst. Ist aber auch jeweils dann auch wieder von der entsprechenden Grafik-API abhängig. Aber wir haben die grundsätzliche Möglichkeit, Synchronisierung und Parallelisierungsschritte zu unternehmen. Das heißt, wir können random auf Daten lesen und schreiben, auch auf atomarer Ebene. Wir können Barrieren setzen, wir können Synchronisationspunkte setzen, wir können es blockweise, also das typische Stream-Processing machen. Das ist je nachdem, wie wir das verarbeiten wollen, das ist entsprechend der limitierende Faktor. Das Tolle an den GPGPU ist, dass es natürlich ideal geeignet ist, globale Beleuchtungsprobleme zu lösen. Raytracing und Radiosity, das Datenformat ist natürlich genau das, was wir haben wollen. Und wir haben auch in dem Fall nicht die Notwendigkeit einer expliziten Bibliothek. Was wir auch machen können, ist die Erzeugung selbst ähnlicher Objekte auf der Grafikkarte. Das ist natürlich, wir brauchen hier eine Rekursion. Das sind Fraktale, das ist Selbstähnlichkeit. Das heißt, wir versuchen, haben quasi eine Berechnungsvorschrift, wie wir quasi ein Objekt unterteilen. Das ist dann natürlich auch Tessellation fällt da prinzipiell drunter. Und hier in dem Beispiel sehen wir eine Julia-Menge. Diese Julia-Menge wurde hier in einem Fragment-Shader berechnet, der quasi dann ein Bild produziert, das dann wieder reingegeben wird, etc., etc. Das ist dann quasi der rekursive Aufruf, um quasi diese Julia-Menge zu produzieren. Was wir auch machen können, wie gesagt, die Physikberechnungen. Besonders interessant sind dann solche Berechnungen, in denen wir nicht statische oder nicht Festkörperphysik betreiben. Das heißt, einfach irgendwie Gravitation auf ein starres Objekt anzuwenden, ist relativ langweilig. Das können wir unabhängig voneinander machen. Interessant wird es dann, wenn wir mehrere Zusammenhänge lösen müssen, wenn wir Constraints lösen müssen. Das hier in dem Beispiel ist ein Massefederdämpfersystem, um ein Stück Stoff zu simulieren. Das wird dann nutzt sehr stark aus, dass es sich um eine Euler-Integration handelt. Das heißt, wir iterieren mehrere Zeitschritte in kleinere Subzeitschritte und summieren diese entsprechend auf, um zum entsprechenden Ergebnis zu einem Zeitpunkt T zu kommen. Sieht man dann auch hier, dass dann entsprechend ein Mesh unten drunter liegt, das die Kräfte verteilt, um eben die Position für die Oberflächenpunkte zu bestimmen. In der neuesten NVIDIA Physics ist das auch schon drin und wird so explizit verwendet. Was wir noch machen können, wir können eine AES-Verschlüsselung machen. Das war in der GPU Gems 3 drin. Ist teilweise parallelisierbar, ist nicht alles parallelisierbar, weil nämlich zu einem Zeitpunkt natürlich der Schlüssel zusammengefügt werden muss. Das können wir nicht parallelisieren. Das macht wenig Sinn. Aber wir können einen Großteil der Operationen auslagern und sind damit immer noch um Faktor 3 schneller als das, was die CPU mit ihrer Hardware-internen AES-Verschlüsselung machen kann. Wir können Virussignaturen matchen, das ist natürlich wunderschön, weil wir einfach sagen können, okay, das ist ein Pattern, ist dieses Pattern irgendwo anders drin? Ja, nein, das geht relativ schnell, das können wir unabhängig parallel bearbeiten, das geht sehr, sehr schnell. Jetzt noch die letzten 5 Folien. Die GPU beschleunigt immer mehr typische Offline-Verfahren. Wie gesagt, Raytracing und Virtuosity können wir machen. Und hier habe ich ein paar Beispiele aus der GDC von 2012 bezüglich der Unreal Engine 4 Tech-Demo genommen. Wir haben leider noch keine neuen Bilder dazu gemacht, aber die sind immer noch sehr beeindruckend. Wir sehen hier die Simulation in der Standard-Rendering-Pipeline von Global Illumination, also globale Beleuchtungsrechnung. Wir sehen die Anwendung von, oder werden gleich die Anwendung von BSS RDF sehen. Wir sehen Deferred Decals, was auch ein sehr, sehr nettes Feature ist, und natürlich die Partikelsimulation. Sie fassen das erstmal zusammen mit sogenannten Lighting Emissive Materials. Das sind also Materialien, die Licht emittieren können. Das heißt, wir sind nicht mehr auf dieses Licht- und Objektprinzip beschränkt, sondern wir vermischen das wieder, so wie es auch eigentlich ist. Was man hier in dem Beispiel sieht, es gibt auch ein passendes Video dazu, dass Sie eben dieses Stück Metall, was Sie da haben, erst auf quasi in Flammen gesetzt haben, oder das Stück Holz, glaube ich, ist das, dass Sie quasi erst in dem Feuer in Flammen gesetzt haben und damit dann die gesamte Szene beleuchten, was man zum Beispiel durch das Color Bleeding sieht, dass dieser Boden entsprechend rot aufleuchtet. Was wir auch sehen, ist in dem rechten Bild, dass eben eine globale Beleuchtung stattfindet, dass sich die Objekte von farblich interaktiv beeinflussen und eben eine Farbvermischung stattfindet, wie wir das auch aus der Realität kennen. Das wird in diesem Fall dadurch simuliert, indem wir verschiedene virtuelle Lichtquellen in die Szene setzen und quasi die dann jeweils das zusammenfühlen, wie die Szene denn beleuchtet wird. Wir haben die BSS-RDF, wir haben ja schon den Jadedrachen heute gesehen. Das geht inzwischen auch interaktiv. Der Jadedrachen, das war auch eine Publikation von 2007, glaube ich, war es. Und das ist auch die Grundlage hier in dem Fall. Natürlich noch mit ein paar Erweiterungen und Optimierungen. Wie wir sehen, strahlt das Licht durch diese Jaderitte quasi durch. Und wir haben das Gefühl, dass wir quasi auf ein entsprechendes Objekt schauen. Es sieht nicht plastisch aus, sondern realer. Dann haben wir diese sogenannten Deferred Decals. Das ist ein relativ tolles Prinzip. Das ist also nichts anderes als, wir können eine Textur dynamisch bemalen und wir können für diese Textur natürlich dann auch die globale Beleuchtungsrechnung, wie wir sie vorher schon hatten, auch wieder anwenden. Was man dann sieht, dass entsprechendes Color Bleeding bzw. Reflexion an dieser Stelle stattfindet, weil wir hier ein anderes Objekt drüber geschoben haben. Das Partikelsystem waren Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie es präsentiert haben, auch sehr stolz drauf, weil Sie reden hier von Partikelmengen in die Millionen. Und zusätzlich nicht dazu, dass es 1 Million Partikel sind, die quasi in einer bestehenden Szene noch zusätzlich dazukommen. Nein, Sie beleuchten die Szene auch noch, was ziemlich beeindruckend ist. Wie Sie das genau machen, haben Sie noch nicht verraten, zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Aber ich nehme dann an, dass Sie dann auch entsprechend das wieder virtuelle Lichtquellen in die Szene setzen, um eben die Komplexität gering zu halten, damit das möglichst beeindruckend aussieht. Nicht nur, dass wir diese Partikel natürlich auch so selbst leuchten machen können, wir können es auch noch so machen, dass diese Partikel die globale Beleuchtung beeinflussen. Sie sind Teil der Szene, deswegen beeinflussen sie entsprechend auch das gesamte Erscheinungsbild. Und was man hier, worauf man hier achten sollte in diesem Bild, ist dieses Rötliche in dem Rauch. Das ist nämlich das ursprüngliche Feuer, das da quasi da drinnen brennt. Das ist auch nur ein Produkt quasi dessen, dass diese Partikel dieses Licht wieder absorbieren zum Teil, beziehungsweise streuen in eine andere Richtung und wir dadurch dieses abgedämpfte Gefühl bekommen, dass es quasi sieht aus wie Wolken, obwohl es auch nur einzelne Partikel sind, die hier durch die Szene fliegen. Gut, und damit bin ich mit dieser Vorlesung durch und möchte jetzt noch die Fragenfrage stellen. Habt ihr noch Fragen? Ja, gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.